Kapitel 2, lese uns vor Vers 20 bis Kapitel 3, Vers 6. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will ich auch forthin niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tode übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit auch ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn verbleiben und darin wandeln werden, wie ihre Väter darauf verblieben sind oder nicht. Also ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht eilends, wie er sie auch nicht in Josuas Hand gegeben hatte. Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erfahren hatten, nur um den Geschlechtern der Kinder Israel davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Heviter, die auf dem Gebirge Libanon wohnten, vom Berge Baal Hermon bis dorthin, wo man gen Hamat kommt. Dieselben verblieben, damit Israel durch sie geprüft werde, auf das kund würde, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Kinder Israel unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern wohnten, nahmen sie deren Töchter zu Weibern und gaben ihre Töchter den Söhnen derselben und dienten ihren Göttern. Ich denke, es ist immer wichtig, wenn man so ein Buch jetzt betrachtet wie der Richter, da man sich nochmal vergegenwärtigt, wo wir sind. Wir haben ja gesehen, Josua, das Buch Josua beschreibt, wie ihr Volk, wie das Volk Gottes durch das Blut des Passahlammes ausgegangen aus der Knechtschaft Ägyptens, das heißt gerettet von der Welt, frei von den Bindungen, seine Berufung antritt. Das heißt, die brechen mit der Sünde, haben Sieg, da sind wir in der Hälfte vom Buch Josua, und dann treten sie ihre Berufung an, leben in der Fülle des Segens, so endet das Buch Josua. Und dann kommt das Buch Richter, wo man noch gar nicht sieht am Anfang, was passiert ist, dass aber dann bereits im Buch Richter durch kleine Dinge systematisch, haben wir Benjamin am besten gesehen, systematisch der Abfall vom lebendigen Gott, praktisch vom Teufel, langsam aber sicher initiiert wird. Jetzt haben wir das Problem, mit jedem Schritt, wir haben ja gesehen, wie es dauernd hin und her schwankt, mit jedem Schritt, wo es weitergeht in diesem Buch, nimmt die Schwankungsbreite zu. Das heißt, es hat immer wieder gnädige Heimsuchungen Gottes. Parallel dazu ist aber so, bei jedem Stück Abfall geht es ein Stückchen weiter runter, bis dann am Schluss der Totalabfall da ist. Und jetzt haben wir wieder so ein Stück, ich habe es jetzt bewusst so über zwei Kapitel zusammengefasst, ich hätte auch weiterlesen können noch. Aber hier ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, wir hattet ja gesehen, praktisch, wie selbst die gesegnete Stimme nicht konsequent den Weg Gottes gegangen sind. Und es ist jetzt hier ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben hier praktisch Israel, wie es die verbleibenden Völker. Das heißt, es sind die Reste, die da waren vom alten Leben, wie sie diese Reste nicht ausräumt, nicht ausrottet. Und da passiert eigentlich was ganz Brutales. Man liest hier gar nicht, wenn man das einmal in Ruhe liest, von einer, ich sag's einmal, abrupten Sünde. Sondern das ist genau so, wie Sünde funktioniert. In dem Moment, wie Israel passiv praktisch sich verhält, Gott nicht gehorcht, das heißt nicht kämpft, der geistliche Weg nicht geht, passiert was ganz Einfaches. Sie schlittert einfach ab in die Sünde und am Schluss von Vers 6 sind sie vermischt mit den Götzen, mit den Göttern dieser Welt, mit dem Teufel, und Satan hat sein Ziel mit diesem Volk erreicht. Er hat sie in die Vermischung getrieben. Und der 1. Korinther 10 sagt uns ja ganz klar, das alles ist geschrieben zu unserer Warnung. Das heißt, wir müssen lernen aus dem, was das heute für uns geistlich bedeutet, der heutige Zeit. Aber wenn man das jetzt sieht, dann haben wir genau das Gleiche. Sobald ein Gläubiger passiv wird, ich habe etwas Furchtbares, wenn ein Gläubiger passiv wird, sobald er passiv wird, setzt er sich letztendlich dem gleichen Prozess aus wie hier. Und zwar, Gott wollte, dass Israel sich absondert. Nicht vermischt mit diesen Völkern, nicht vermischt mit ihren Göttern, nicht vermischt mit ich sag's einmal, nicht unbedingt mit der Welt. Die haben vom gleichen Baum gegessen, die haben aus dem gleichen Wasser getrunken, die haben die gleichen Kleider eventuell getragen. Aber etwas ist sicher, er wollte auf keinen Fall, dass sie sich geistlich vermischen. Und das ist die Falle des Teufels. Oft ist dem Teufel gelungen, die Gläubiger umzupolen. Dass die Gläubiger, statt sich von den geistlichen Dingen abzusondern, haben sich teilweise ihre Form von Übergeistlichkeit von den normalen Dingen abgesondert, hat gar nicht mehr gemerkt, wie sie in den geistlichen Dingen schon lange nicht mehr abgesondert sind. Das ist ein Riesenproblem. Hier geht es darum, sich von geistlichen Dingen abzusondern. Sie hätte ihre Kinder nicht diesen Götzendiener geben dürfen. Umgekehrt hätte sie praktisch sich einfach nicht verschwägern und verheiraten dürfen, sondern letztendlich sie hätte Gott dienen sollen. Und die verbleibenden Völker sind zum Fallstrick geworden. Und jetzt müssen wir uns etwas nüchtern sehen. Gott vertreibt auch aus dem Leben des Gläubigen nicht alles bei ihrer Bekehrung. Auch nicht bei ihrer Wiedergeburt, auch nicht, wenn ein Gläubiger einen klaren Weg mit Gott geht. Er lässt die Reste da. Warum? Um uns genauso zu prüfen wie hier letztendlich Israel. Es hat einen Sinn. Das heißt, dieser Gedanke, dass ein gläubiges Leben von der Bekehrung wie so, ich sag's mal, wie Rakete aufwärts geht und dann alles strahlend Sieg und wunderbar ist einfach ein Märchen. Das ist ja nicht einmal der Wille Gottes. Sondern Gott will, dass geistliche, erwachsene Leute geboren werden, die den geistlichen Kampf gelernt haben zu kämpfen. Und um diesen Kampf zu kämpfen, bist du dauernd in Situationen, wo dich Gott auch hineinstellt, wo du dich bewähren musst. Und das ist das Entscheidende. Das haben wir hier gehabt. Diese Leute haben dann nicht mehr den Kampf aufgenommen, haben sich nicht mehr bewährt, waren einfach passiv, haben nichts gemacht. Und das Ende davon ist Vermischung. Jetzt müssen wir einfach mal das umpolen aufs Neue Testament. Was heißt das jetzt für uns heute? Und hier gibt es so ein paar Eckpfeiler. Ich habe die mal rausgeschrieben. Einfach um zu begreifen, um was es eigentlich geht. Und mit das wichtigste Kapitel in Bezug auf Vermischung ist 2. Korinther 6, von 14 bis 7, 1. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, das ist der Name des Teufels, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Die haben jetzt was ganz Einfaches. Die Bibel sagt einfach Absonderung. Es ist natürlich so, es ist manchmal schwer für einen Menschen aus der Neuzeit zu verstehen, was mit diesen Bildern gemeint ist. Gott nimmt hier ja ein Bild. Er sagt, hier ziehe nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Eigentlich heißt es fremdartig. Das heißt etwas, das dem Glauber fremd ist, das dem Gläubiger fremd ist, also etwas, das nicht dazugehört. Und die Worte, die hier benutzt werden, die sind in der Regel so vom Aramäischen her übernommen worden, dass mit diesen Formulierungen praktisch zwei Dinge gemeint sind. Punkt 1. Ehe zwischen gläubig und ungläubig. Punkt 2, Lehrgemeinschaft zwischen gläubig, ungläubig und zwischen Götzendiener und gläubig. Das heißt, die Bibel sagt praktisch hier, die Vermischung geschieht, ich muss ausdrücklich betonen, das betrifft jetzt nicht die Geschwister, die geheiratet haben und dann hinterher zum Glauben kamen. Unser anderer Ehepartner ist nicht gläubig, das meine ich nicht. Das betrifft unsere jungen Leute, die jetzt heiraten wollen. Und von der Bibelstelle her ist ihnen praktisch verboten, sich zu vermischen. Genauso wie sich Israel nicht mit der Welt vermischen durfte, sollen Gläubiger sich nicht mit Ungläubigen vermischen. Das heißt, ein Gläubiger soll keinen Ungläubigen heiraten. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist heute alles in Frage gestellt. Aber es ist eindeutig von der Bibel her. Und das Zweite, und das ist viel gravierender, oder was gravierender, das ist für ein Einzelleben jetzt nicht unbedingt Nummer eins, das ist das Verheiratete Nummer eins, aber für eine Gemeinde ist das andere wichtiger, zum Beispiel, sie soll keine Lehrgemeinschaft, das heißt keine gemeinsame Veranstaltung, keine gemeinsame Dienste im Reich Gottes haben, mit, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sowohl Welt als auch mit götzendienerischen Dingen. Jetzt sage ich es einmal ganz vorsichtig, damit ist die Zusammenarbeit mit den zwei Großkirchen schon abgehakt. Zwei wirklich, ich sage es einmal, repräsentative Vertreter dieser zwei Linien. Da fängt es an. Das heißt, die Bibel sagt, wir dürfen uns im geistlichen Bereich nicht vermischen. Ich darf nicht anfangen, mit Ungläubigen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel zu mir kommen manchmal die Leute und sagen, arbeitet doch bitte bei Pro Christ mit, arbeitet bei dem mit, bei jenem. Muss ich einfach sagen, es geht nicht. Zum Beispiel, ich kann nicht mitarbeiten, wo sich das Christentum unter dem Namen zusammenschließt und ich weiß genau, da sind Leute drin, die hier Vertreter sind vor einer bestimmten Gruppierung, die gar nicht bekehrt sind. Mit denen darf ich nicht zusammenarbeiten. Genauso darf ich nicht zusammenarbeiten, wenn Leute dabei sind, wo offener Götzendienst geschieht, das ist genauso verboten. Das heißt, das meint die Bibel mit Absurd. Und im privaten Bereich sagt die Bibel ganz einfach, verheirate dich als Gläubiger nicht mit dem Ungläubigen, du musst es büßen müssen. Das ist diese Vermischung. Die zwei Sachen sind hier gemeint. Und ich denke einfach, an diesem zentralen Punkt, da muss man vorsichtig sein. Und zwar sind die Bereiche, wo der Teufel in der Regel eine Falle stellt. Jetzt erklärt er als weiter, Timotheus 2 erklärt etwas. Ab Vers 20. In einem großen Hause gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen, das heißt von den Gefäßen, von solchem reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Das heißt, sie sagt ganz klar, ich soll mich absondern. Einmal von der sündhaften Linie, aber jetzt sagt was die Bibel was Zweites, ich soll mich auch von einer bestimmten Gruppe von Menschen absondern. Und zwar absondern zum Beispiel hier, wo offen dieses hölzerne, irdene letztendlich zur Unehre ist. Und jetzt redet er vom Haus. Hier kann man das Bild sehen des Christentums. Von dem Unechten soll ich mich absondern. Das ist keine Frage. Ich gehe natürlich nicht mit meinem Nachbar in die Wirtschaft. Das ist keine Frage. Aber ich sondere mich doch von meinem Nachbar nicht weg, dass ich mit dem nicht rede oder mit dem ein normales Verhältnis habe. Das ist nicht gemeint gewesen mit Absondern. Hat die Bibel nie gemeint. So was ganz anderes. Ich soll keine Gemeinschaft haben. So, ich soll geistlich mich trennen von dem, was unklar ist im Reiche Gottes. Nach Hause hin soll ich mit Weisheit wandeln, sagt die Bibel. Ich soll mit Weisheit mit meinen Nachbarn, meine ungläubigen Freunde, soll ich mit Weisheit, mit Vernunft, mit einer heiligen Erleuchtung meines eigenen Geistes, wo der Heilige Geist mir dann Klarheit gibt, was ich tun soll, was ich nicht tun soll, wie weit ich gehen soll. Das muss der Herr jedem Einzelnen zeigen. Das ist wichtig, mit Weisheit, ohne extrem zu sein. Aber im geistlichen Bereich ist mir viel härter. Genauso sagt die Bibel zum Beispiel, wenn ein Ungläubiger dich quält als Gläubiger, schlägt dich auf die linke Wange, dann hast du ihm die rechte Wange hinzuhalten. Das ist gar keine Frage. Wenn ein Gläubiger dich auf die linke Wange schlägt, dann hast du ihm nicht die rechte Wange hinzuhalten, laut Bibel. Dann hast du ihn zu nehmen, den Gläubiger. Wenn er dich auf die linke Wange schlägt, hast du ihn zu den Ältesten oder zum Zeuge zu schleppen, sage ich einmal in Anführungszeichen, und hast ihn durch Sünde zu bezichtigen. Und wenn das alles nichts nützt, geht so weit in der Gemeindezucht, bis du ihn wie ein Heide achtest. Das heißt, die Bibel unterscheidet ganz krass, wie ich mich nach außen zu der Welt benehme, wie ich mich nach innen ins Reich Gottes benehme. Und so wie die Bibel ganz klar sagt, ich muss mir von der Welt im Prinzip alles gefallen lassen, muss ich mir von den Gläubigen gar nichts gefallen lassen. Sondern sobald ein Gläubiger an mir sündigt, habe ich sogar die heilige Verpflichtung. Lässt du mal die ganze Kapitel durch. Matthäus 16, Matthäus 18, einfach alles was hier mit dem zu tun hat. Auch die Dinge aus dem 1. Thessalonicher 5, 1. Timotheus, alle diese Verse. Ich kann es euch nachher genau noch sagen, wie die Stelle sind. Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt. Aber auf jeden Fall, die Bibel sagt hier ganz klar, wenn der Gläubige mich quält, ist es Sünde. Und Sünde im Reich Gottes darf nicht geduldet werden. Das ist das Haus Gottes. Dann habe ich einzugreifen, habe mich notfalls abzusondern, habe die Sünde zu strafen. Aber wenn es mein ungläubiger Mensch tut, dann sagt die Bibel, dann musst du die Lammesnatur zeigen. Und genauso ist mit der Absonderung nach außen. Das heißt, ich soll mich normal benehmen meinem Mitmenschen gegenüber. Die Bibel sagt, mit Weisheit, ohne Extrem, ganz normal. Aber wenn es ums Reich Gottes geht, dann habe ich mich abzusondern. Genau die gleiche Ebene. Das war der Punkt, wo Israel letztendlich gescheitert ist. Und die Bibel sagt jetzt einfach ganz nüchtern: Absonderung vor unbekehrten, angeblichen Gläubigen, Absonderung vor Gläubigen, die Götzendienst verbreitet, Absonderung vor Gläubigen, die unecht sind. Und 1. Petrus 2, Vers 11, dort sagt sie: Geliebt, ich ermeine euch als Fremdlinge und Nichtbürger, enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Das heißt, Absonderung vom Fleisch, von den fleischlichen Regungen. Wisst ihr, man manchmal eine ganz falsche Vorstellung, was Fleisch ist. Man denkt, Fleisch ist irgendwo sexuell, Fleisch hat irgendwie mit dem zu tun, Fleisch könnte auch nur Zorn sein, Fleisch könnte noch Egoismus sein. Aber wisst ihr, wo das Fleisch anfängt? Das fängt einfach an, wenn man zum Beispiel beleidigt ist, wenn man empfindlich ist, wenn man einfach hier der Mimosa-Hafte spielt, wenn man einfach so ein Charakterzüge an den Weg legt, die tief geprägt sind vom Ich. Das ist eigentlich letztendlich das Fleisch. Wie gesagt, von dem sollst du dich enthalten. Du sollst in dieser Welt so leben, dass diese Dinge, die gegen die Seele streiten, dass die keine Macht haben, sondern dass die Heide, die draußen sät, dass bei dir anders ist. Das hier ist gemeint. Das heißt, eine gewisse Absonderung von den Menschen und trotzdem ein klares Zeugnis nach außen, eine normale Beziehung zu den Menschen, aber eine radikale Absonderung im geistlichen Bereich. Wisst ihr, wenn die Gemeinde konsequent Gemeindezucht praktiziert, dann hat das bestimmte Konsequenzen. Du kriegst dann Ärger. Es gibt natürlich wieder Gemeinde, die betreibt Gemeindezucht wie eine Sekte. Das mache ich jetzt nicht. Ist genauso schlimm. Ist schon schlimm, wie keine zu betreiben. Sektierisch zu betreiben, ist so schlimm, wie keine zu betreiben. Aber wenn eine Gemeinde vernünftig Gemeindezucht betreibt, das heißt, dass sie immer eingreift, und die Gemeinde muss die Gemeindezucht in bestimmte Stufen praktisch durchführe. Es geht so weit, dass mir jemand schneidet, wenn er unordentlich wandelt, sagt die Bibel. Bis zu dem, dass man aus der Gemeinschaft, das heißt vom Tisch des Herrn, vom Brotbrechen am Sonntagmorgen ausschließt, wenn er in Sünde lebt. Wisst ihr, für mich ist interessant, wie die Leute manchmal reagieren, wenn wir schon Gemeindezucht angewandt haben. Da kann es dann passieren, plötzlich sagt dir jemand, eigentlich hab mir nur etwas wehgetan, dass du es gesagt hast. Wisst ihr, das ist oft das, dieser alte Stolz. Aber die Bibel sagt, ich soll die Sünde in den Reihen der Gläubigen strafen, ich soll sie nicht dulden und soll hier für Absonderung und Trennung sorgen. Und Israel ist praktisch hingegangen, hat die Götze dieser Welt reingeholtet. Genau diese Sünde begangen, unter dem kommt sie zu fallen. 1. Petrus 4, 4. Jetzt kommt die Reaktion. Das befremdet sie, nämlich die Welt, dass ihr nicht mitlaufet in demselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Du musst mit Recht als Gläubiger, dass die Welt nicht versteht, was du machst. Und dass sie dann lästert. Ist völlig normal. Ist normal. Aber das heißt nicht, dass ich dann beginne praktisch, ich sag's mal, mich der Welt gegenüber so zu benehmen, dass ich dann arrogant, hochmütig werde und mich von der Welt radikal absondere. Also von der Welt die Ehrfurcht sein, nicht vom Weltlichen. Da soll ich mich wohl absondern. Ich soll nicht bei den Spöttern sitzen. Das heißt, als Gläubige im Wirtshaus, da wo sie spottet und ihr Zeugs loslassen, da soll ich nicht sitzen. Aber ich soll eine normale Beziehung haben. Aber absondern soll ich mich radikal überall, wo Sünde ist, und vor allem im geistlichen Bereich der Gemeinde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir hier nicht Vermischung zulässt. Nehmen wir Jakobus 4, der zeigt die Folge auf mangelnder Absonderung. 4, 1 bis 10 ist ein ganz wichtiges Kapitel. Woher kommen Kriege? Da steht das Wort da kommt unser Fremdwort Polemik her. Polemoi, das heißt, da ist jetzt eher Krieg meint auch, ja, also, in der Gemeinde ist ja kein Krieg, sondern da geht es ja eher mit Worten. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Woher kommen Kriege, woher kommen Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt nicht, ihr mordet und eifert und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kriegt, ihr erlangt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr es übel bittet, um es mit euren Wollüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Größer ist aber die Gnade, die er gibt, da spricht sie. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinige die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzens seid. Da steht nicht Herzen, da steht Seele. Der Seele spielt sich das Ding ab. Fühlet euer Elend, trauert und heulet, euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Jetzt kommt ein Satz, das denkt man gar nicht, dass das kommt. Das kommt sofort schlagartig dahinter. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Das ist nämlich ein Zusammenhang. Wenn ein Mensch innerlich merkt, dass er nicht abgesondert ist, wenn sich ein Mensch innerlich weder von der falschen religiösen Ader noch von der Welt, jetzt einmal Welt im Sinne von dem, was sündhaft gefährlich wird, wenn er sich nicht von der Welt und nicht von den geistlichen Dingen, die gefährlich sind, absondert, sondern sich seine eigene Lüste überlässt, dann wird etwas passieren. Dann wird er, ob er will oder nicht, wird er zu der Welt eine falsche Stellung haben, wird er falsche Stellung zu den geistlichen Dingen haben, und er ist dann letztendlich ein Mensch mit einem geteilten Herz, das heißt, es spielt sich in seiner Seele ab. Das beginnt dann, zum Beispiel, das ist ein Generationenproblem. Ist euch aufgefallen, was hier Gott sagt im Josua? Beginnt schon im Josua. Im Josua kündigt er seinen, im Richter wird es vollzogen. Im Richter sagt er dann ganz klar, das, was im Josua angekündigt wird. Es wird hier praktisch jemand auftreten, der den geistlichen Kampf nicht gekämpft hat. Darf ich mal brutal sein? Männer, Anführungszeichen. Milchknaben werden auftreten. Bubis, sage ich mal ganz hart. Weichlinge, die dann beginnen, das Evangelium in etwas Softmäßiges umzudrehen. Das soll man so hart sagen. Habt ihr gesehen, was man heute für ein Lied gesungen hat? Mit Absicht gemacht. So sieht man Lieder in der Erweckung. Wenn die Erweckung vorbei ist, dann sieht man, deine Liebe ist wie Gras und Ufer und ähnliche Dinge. Macht ihr was? Da verschiebt sich was in der Psyche. Da kommt genau der Effekt, da kommt so, ich sage mal, eine Weichheit, ein Soft, wo man für alles christlich-religiöse offen wird, und dann beginnt der Abfall mit Riesenschritten. Und dann kommt eine Generation, die den geistlichen Kampf nie gekämpft hat. Dann guckt ihr die Leute an. Wo sind sie, wenn der Kampf tobt? Nirgends. Sie sind immer da, wenn kein Kampf tobt. Sie sind immer da, wenn es nichts kostet. Ist ein typisches Merkmal vor Abfall. Ist ein typisches Merkmal, wenn der geistliche Kampf nicht gekämpft wird. Das ist genau das Problem, das Israel hatte. Es kam eine Generation auf, die den Kampf nicht kannte. Und die Welt, die den Kampf nicht kannte, nicht gewusst hat, wie sie gegen die Welt kämpft, aber auch nicht gewusst hat, wie sie gegen Götzendienst kämpft. Und die dann letztendlich ihre eigene Seele überlassen wurde. Und wenn man das sieht im Jakobus, diese eigene Seele ist dann in der Regel gespalten, dann wird sie passiv und dann vermischt sie sich mit der Welt, vermischt sich mit dem Teufel, vermischt sich mit allem, was nichts mehr ist. Und dann wunderst du dich, wie blühende Gemeinde, blühende Missionswerke, mit einem Schlag, habe ich erlebt, ein Mann geht weg an der Spitze und dann kippt es um wie, also ich sag's mal, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie es umkippt. Das ist kein schneller Prozess, das ist ein langwieriger Prozess, der über Jahre gegangen ist, wo etwas ausgehöhlt wurde. Ist denn das Problem? Das ist ein geistliches Problem. Der normale Gläubige kämpft den Kampf des Glaubens gegen die Welt und gegen den Teufel, gegen diese falschen, auch religiöse Ströme, die der Teufel versucht zu installieren. Und sobald die Generation nachrückt, die diesen Kampf nicht kämpft, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Dann hast du plötzlich Leute, die sich nie bewährt haben. Und ich habe das immer wieder gekämpft. Gell? Da sind Leute gekommen und haben dann gesagt, ich habe so eine Gemeinde mal live erlebt, da kam ein junges Burschlein von der Bibelschule, seine Rede war auch folgendermaßen, ich war jetzt auf der Bibelschule, du glaubst doch nicht, dass ich in die hintere Reihe sitze. Ich hätte mich da mal sitzen lassen in der letzten Reihe, stehen lassen. Das wäre das Richtige gewesen. Wisst ihr, da muss ich sagen, und du gerade sitzt jetzt in die letzte Reihe. Bis du dich im Reich Gottes bewährt hast, dein Jagdschein, die Erführungsreihe, die Bibelschule, die zählt im Reich Gottes nicht. Wir sind nicht in der Welt. Das ist auch weltliches Denken. Das ist nicht in der Welt, du kriegst einen Jagdschein. Doktor der Theologie oder Professor, wer interessiert ist. Der Stadt mit der Welt, aber im Reich Gottes in keinster Weise. Sondern im Reich Gottes geht es noch Berufung, da geht es noch Salbung, was Gott gibt. Und das ist nämlich auch ein weltliches Ding. Und für den müssen wir uns auch absondern. Das ist auch falsches Evangelium, falsches Denken, so wie Israel gedacht hat. Du hast plötzlich, ich sag's einmal, eine nicht kampferprobte Generation. Und ich sag's euch ganz ehrlich. Es ist gar nicht schlimm, wenn unsere Kinder jämmerlich in den Kampf hineinkommen. Es ist viel besser, wenn sie so seicht, soft dahin plätschern. Eine Generation heranwächst, die nie den Kampf gekämpft hat. Du weißt nie, ob sie bekehrt sind. Du weißt nie. Ist immer so wischiwaschi. Lieber ein bockelharter Kampf. Und dann klarst du Bekehrung. Unser Problem einfach ist im geistlichen Bereich. Es ist etwas, das ist organisch. Also ich habe mir schon oft gesagt, im Prinzip müsstest du eine Gemeinde nach einer bestimmten Zeit auflösen. Müsst die Leute den Kampf neu kämpfen lassen. Ich habe schon mal erzählt, ich möchte es nochmal erzählen, es ist mir blass, ich könnte euch den Namen noch von dem Mann sagen, ist interessant, den Namen von dem alten Bruder weiß und den Namen von dem jungen Bruder nicht. Wir waren es war ein Meeting, also irgendwie eine Zusammenkunft, es war noch im Wald, ich kann euch nur sagen, wie der Wald aussieht, da ging so ein Halde runter, da stand zu dem sanften Hügel, standen die zwei Brüder, ein blinder alter Bruder. Und zuerst habe ich Mitleid gehabt, okay, guck mal, den alten blinden Bruder, der arme Mann, ein junger dynamischer Prediger, stand gegenüber. Und hat der junge dynamische Prediger hat was gesagt? Es war vom Kalorienwert geistlicher Milchsuppe, vielleicht der Wassersuppe, viel mehr war es nicht. Und hat der alte blinde Mann hat ein paar Sätze gesagt, geistlich, hat eingeschlagen, du stinkst, du bist einmal bei einem leichten Säuseln, sondern mal, da stinkt ein Sturmwind bricht los, rein von der Kraft her. Da war ein alter Gottesmann, der Gott gedient hat, in der Kraft Gottes, der den Kampf des Glaubens gekämpft hat, war ein junger Bursche. Ich verstehe mich richtig, dass man ja nicht falsch versteht. Es gibt Timotheus im Reich Gottes. Menschen wie der Timotheus. Die sind ausgenommen. Sondern ich meine hier, was die Bibel beschreibt im Richter, eine Generation, die heranwächst, die den Kampf nicht kämpft. Und das ist auch falsch, zum Beispiel in der Erziehung seine Kinder teilweise den Kampf nicht kämpfen zu lassen. Lass sie ruhig kämpfen, es schadet nichts. Lass sie kämpfen. Besser sie lernen den Kampf, als dass sie so passive Leute werden, dann geht es ihnen wie Israel. Dann beginnt die Vermischung irgendwann. Irgendwann beginnt sie. Römer 8, 6 bis 10. Und hier kommt jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede. Denn wenn die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann es auch nicht, die aber im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Jetzt kommt das Interessante. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. In diesem Kampf, wo es darum geht, das Reich Gottes zu verteidigen, der Weg dem Lamme nachzugehen, ist von letzter Bedeutung, dass die Generation, die hier in Israel war, die hat den Kampf nicht gekannt. An anderer Stelle heißt es, die kannten den Herrn nicht mehr. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Dieser Kampf kann überhaupt nur gekämpft werden, wenn das passiert ist, was hier Kapitel 8, 9 und 10 geschrieben steht. Wenn eine glasklare Wiedergeburt vorliegt. Wir müssen unseren Kindern predigen. Wir müssen sie nicht fromm erziehen und fromme Marionette aus ihnen machen, sondern wir müssen ihnen predigen, du musst dich bekehren und zwar radikal. Wenn du das nicht tust, hat alles keinen Wert. Das Problem. Weil wenn der Geist nicht in mir ist, dann kann ich nicht kämpfen. Das geht nicht. Wie sagt er hier ganz klar? Die Gesinnung des Geistes ist Leben. Ist der Geist nicht in mir, ist kein Leben, da passiert gar nichts. Die Gesinnung des Todes oder des Fleisches, die ist letztendlich immer da bei jedem Menschen. Und wenn ich nicht wieder geboren bin durch den Geist Gottes, habe ich keine Chance. Das muss die Leute sagen. Es geht nicht nur für Junge, auch für Alte. Ich muss einfach sagen, wenn das nicht da ist, dann ist alles nichts. Römer 7, 18. Paulus zeigt es nochmal klar, ich weiß, dass in mir, dass ich in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Jetzt kommt das Interessante. Die Bibel vergleicht praktisch. Sie vergleicht Sünde oder Fleisch mit Sauerteig. Sauerteig ist relativ einfach. Du nimmst einen normalen Teig und nimmst ein Kügelchen Sauerteig. Wie lange brauche ich, bis der andere Teig versaut ist? Das heißt zu Deutsch, bis alles sauer ist, nicht zu erlangen. Was muss ich tun, dass der Teig sauer wird, wenn ich Sauerteig hineinrupfe? Gar nichts. Ich muss nur welchen warten, dann ist alles sauer. Das ist genau das Bild für die Sünde. Das heißt, sobald ich geistlich nichts tue, ich sage es ausdrücklich, nichts tue, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt letztendlich, kommt das Fleisch wie Sauerteig, kommt es in Wallung und überrollt den Mensch total. Und dann wunderst du dich nach kurzer Zeit, wie ein blühender Gläubiger plötzlich am Boden liegt. Das kommt von dem, von dieser Passivität, wo man nicht den Kampf des Glaubens kämpft, hat Israel hier gemacht, ihre Sünde, kein Kampf, wo sie nicht abgesondert haben, wo sie nicht klar gegangen sind. Wisst ihr, man hat dann manchmal so übergeistliche Reaktionen. Dann sagt man, ja, das muss zuerst der Herr in mir wirken. Ich habe so, wenn ich zur Schwester sage, da brauchst du gar nicht hingehen, das hat keinen Wert, sagt sie, ja, der Herr wird es mir schon zeigen. Ja, was soll der Herr ihr zeigen? Sage dir ernstzunehmende Leute, da kannst du nicht hingehen. Ja, was gehe ich dann hin? Ich sage, das ist der typische Denkansatz von den Gläubigen. Ja, der Herr wird es mir zeigen und ich muss zuerst sicher sein und überhaupt. Manchmal musst du auch zum Gläubigen gar nicht sagen, zu Deutsch, in manche Bereiche, jetzt musst du beten, musst du viel Zeit drüber machen, was der Herr dazu sagt. Manchmal musst du den Gläubigen nur einen einzigen Satz sagen. Das ist kein Werk, das ist auch nicht Fleisch, sondern musst du den Gläubigen manchmal sagen, reiß dich zusammen. Das ist das Problem manchmal. Alles gehen lassen ist eine Form von Passivität. Ich habe es nicht auf dem Zettel, ich möchte nur euch Stelle lesen, um zu zeigen, wie Gott Passivität sieht. 1. Korinther 16, 13. Wachet, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Das meint die Bibel. Und dieses männliche, stark sei, dieses geistliche Hinstehe in den alten Evangeliumswahrheiten, das ist etwas, das verloren geht, sobald die Passivität kommt. Sobald man passiv wird, geht es weg. Und sobald eure Gemeinde die Kräfte, die hier passiv sich verhalten, das Übergewicht bekommt, bekommt das Fleisch und der geistliche Tod das Übergewicht und dann geht es Bach ab. Ich darf es mal so taub sagen. Ich sage, das geht auch unser Kampf, genauso wie in Israel. Der Kampf geht um den geistlichen Kampf klar zu sein. Den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Galater 5, 16 bis 25. Ich sage euch, wandelt im Geist. Das ist präfensaktiv, das ist ein Dauerzustand. Das kannst du genauso übersetzen, wandelt dauernd im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Werdet ihr aber vom Geist geleitet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solches tun, das Recht Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Das ist ein entscheidender Punkt. Übertrage hat Israel nicht im Geiste gewandelt, sondern im Fleisch. Sie haben einfach eine passive Haltung eingenommen gegen diese Völker. Sie haben nicht mehr gekämpft, sie haben es einfach auf sich zukommen lassen und das Ende war Vermischung. Und genau das Gleiche passiert, wenn ein Gläubiger nicht im Geist lernt zu wandeln, dann passiert etwas, dann überrollt ihn sein Fleisch und er wird beginnen im Fleisch zu wandeln, wird zum Feind Gottes und bringt die Werke des Fleisches hervor. Wenn man jetzt einmal guckt, das sind ja nicht nur Sündenoffene, sondern da kommen ja auch Wesenssünde, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Hader, Zwietracht, Spaltungen, da kommt ja alles. Dann blüht das Fleisch auf. Wohingegen, wenn ein gläubiger Land im Geist zuwandelt, das heißt, diesen Kampf zu kämpfen, da kommt die Frucht, Einzahl, nicht Mehrzahl, Einzahl des Geistes. Da bringt es langsam aber sicher, bringt der Heilige Geist diese Dinge an die Oberfläche eines Gläubigen. Und das geht der Kampf. Aber ich möchte nochmal betonen, die Sünde Israels im Richter war Passivität. Sie haben einfach sich, ihr habt ja gesehen, in die vorigen Kapitel, sie haben mit dem Richter diese Völker nicht vertrieben, sie haben nicht gekämpft. Dadurch haben sie geistlichen Schaden bekommen. Dieser geistliche Schaden hat dann bewirkt, dass die Völker da waren. Und je mehr die da waren, je passiver sind sie geworden. Sie haben immer weniger gemacht, haben sich weniger gewehrt und am Schluss haben sie die Völker überholt. Das ist genau das Gleiche. Salomo hat im Prinzip nicht viele Fehler gemacht. Dass er 1000 Frauen hatte, war nicht der Fehler. Wisst ihr, was sein Fehler war? Dass er die Erste geholt hat. Das Holen von der Erste war der Fehler. Wenn er die erste Heidin geholt hat, das war seine Sünde. Und wenn er mal die Erste hatte, dann ist ruckzuck. Am Schluss hat er 1000. Und dann wundert sich noch, dass er alle Götter von diesen 1000 Frauen geholt hat. Seine Sünde war die Erste. Nicht die Letzte. Die Erste. Und so ist, wenn man den geistlichen Kampf nicht kämpft, sondern diesem Fleisch nachgibt, da kommt alles wie eine Dampfwalze. Überrollt dich radikal, da kannst du überhaupt nichts mehr machen. Und das ist das, was wir beibringen müssen. Man sagt, warum hält man Versammlung? Unter anderem, um den Kampf des Glaubens zu lernen, als Gläubige. Da gehört ein Kampf dazu. Und wir müssen das wirklich den Gläubigen neu beibringen, wie man kämpft. Geist gegen Fleisch, dieser Kampf. Johannes 8, 36, wisst ihr, das ist alles so schön und so theoretisch, aber das muss praktisch werden. Das heißt, es muss praktisch werden, Johannes 8, 36. Wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Und das ist Ziel Gottes. Wirklich freie Gläubige, die frei sind. Und um frei zu werden, muss man den Kampf des Glaubens kämpfen, muss man im Geiste wandeln. Wisst ihr, Ich bin exzentrisch, das weiß ich. Ich bin entweder ganz passiv, lass mich ganz gehen, oder ich bin ganz radikal. Hatte vorher Vorteile, du weißt immer, wo du stehst, du musst nie überlegen, wo du gerade stehst. Also ich habe keine Phase, wo ich so halb warm bin, ich bin weder radikal oder gleich ganz schlau. Aber es ist so, wir müssen uns bewusst werden, dass der Wille Gottes ist, diese Kananiter wegzutreiben. Der Wille Gottes ist wie bei Israel, sich von diesen Dingen abzusondern, sie rauszuwerfen. Das heißt, frei zu sein. Wenn ihr Jesaja 61 in Ruhe lest, möchte ich nicht lesen, wir haben es oft gelesen. Da seht ihr, wie Freiheit in der Erlösung praktisch drin ist. Psalm 107, 10 bis 16. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Geboten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Strafe beugte, dass sie da lagen und ihnen niemand half. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Todesschatten heraus. Er zerriss ihre Bande, die sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, dass er eherne Türen zerbricht und eiserne Riegel zerschlägt. Das ist geschehen am Kreuz vor Golgatha. Jesaja 61 sagt es klar. Dort ist dieser eherne Riegel zerbrochen, der mich gehalten hat als Mensch, jetzt bin ich frei. Bloß in dem Moment, wie ich passiv werde und nicht im Geiste wandle und nicht der Kampf des Glaubens kämpfe, nicht lerne zu widerstehen, nicht lerne stille Zeit zu machen, nicht lerne zu beten, nicht lerne praktischem Lamme zu folgen, nicht lerne in keiner bewussten Sünde zu leben, jede bewusste Sünde im Herrn zu bekennen, jedes Mal, wenn sowas war, eine Niederlage, vorwärts zu gehen, vorwärts, 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 so muss man das sagen, geistlich. Wenn ich das nicht tue, dann kommt was ganz Einfaches, dann kommt es zurück. Dann werde ich, ob ich will oder nicht, werde ich in meiner Nachfolge langsam umdrehen und werde langsam wieder aufs Gefängnis zumarschieren und irgendwann stehe ich wieder drin. Die Bibel sagt, wenn der unreine Geist entfernt wurde und er kommt zurück, dann wird es siebenmal schlimmer. Tatsache. Und um das zu verhindern, müssen wir einfach lernen, wie es hier von Gott her gemeint ist. Kampf gegen die Sünde. Kampf letztendlich nicht in der eigenen Kraft, sondern Kampf in der Kraft Gottes ist ein Unterschied. Römer 1, 29 bis 32. als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit. Voll Neid, Mordlust, Zank, Trug, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesfrechter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, unbeständig, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, welche, wie wollen sie das Urteil Gottes kennen, dass die, welche solches Verüben des Todes würdig sind, es nicht nur selbst tun, sondern auch Gefallen haben an denen, die es verüben. Darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, der du seist, der hier richtet, wenn du nicht genau gleich bist. Wisst ihr, das ist ja das, was der Mensch will. Und damit, wenn man so eine Haltung einnimmt, den Sündern gegenüber, dann passiert genau das Gleiche wie bei Israel. Dann nimmt man Folge, praktisch in der Folge eine Form der Passivität ein und dann überrollt mich diese Dinge. Wisst ihr, der Mensch ist so von Natur aus, dass er immer gehätschelt werden will. So ist halt der Mensch. Und in dem Moment, wenn die Gläubigen anfangen, die Menschen zu hätscheln, dann wird es schwierig. Sondern du musst auch in einer Versammlung den Leuten predigen, muss sagen, guck mal her, ihr seid so, so wie ich gerade gelesen habe, so seid ihr alle. Wenn dich der Jesus nicht rettet durch sein Blut und dich reinigt und dich auf der Felsen stellt, dann gehst du in diesem Elend unter. Und jetzt musst du aufstehen und der Kampf des Glaubens kämpfen als Gläubiger, dass du nicht zurückfällst in diese Dinge. Also wenn ich heute sehe, was man als Evangelium verkauft, ist alles Suft. Ist alles weich, schön, schön teilweise, seelisch. Die Liedchen, die man singt, müsste man gucken, was man für Liedchen singt, was predigt wird, was letztendliche Programme kommt, ist alles herrlich. Kannst du gar von der Welt, die Welt kann da sogar noch was lernen, die macht es gar nicht schlecht, das hat keinen Wert. Strohfeuer, kein Bestand für die Ewigkeit. Dieses Galater 5, diese Werke des Fleisches, die kommen durch Epheser 2, 1 bis 3 zustande. Ich möchte nur punktuell sagen, indem der Teufel durch Gedanke die Lüste des Fleisches anspricht, so geht es. Die ersten Christen, die haben folgendermaßen gesagt, die haben gesagt, zuerst bekämpfe ich die Tatsünde, dann bekämpfe ich letztendlich die Gedankensünde. Am Schluss geht es so weit, dass ich sogar in den Regungen die Sünde bekämpfe. Das ist auch der richtige Zustand. Ohne perfektionistisch zu werden. Ich bleibe immer ein Sünder. Aber ich muss den Kampf des Glaubens kämpfen. Und hier muss man sich etwas bewusst werden. Jakobus 1, 13, was ich jetzt gerade gelesen habe im Epheser, oder was ich erzählt habe aus dem Epheser, das steht in Jakobus 1, 13 bis 15 praktisch. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. In unserem Text, im Richter, hat Gott nicht die versucht, sondern er hat sie nur der Versuchung ausgesetzt. Ist euch der Unterschied klar? Gott hat Israel nicht versucht, sondern hat sie der Versuchung ausgesetzt. Als der Herr Jesus vom Teufel versucht wird, heißt es, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste geführt hat. Aber Gott hat ihn nicht versucht, sondern der Teufel. Weil Gott niemand versucht und unverführbar ist und unversuchbar ist vom Bösen. Aber Gott lässt es zu, dass ich der Versuchung ausgesetzt werde. Müsst ihr mal ganz ruhig lesen. Der Heilige Geist führt der Herr Jesus in der Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. Das ist nämlich das Geheimnis. Und darum heißt sein Vater unser, und führe uns nicht in Versuchung. Genau das ist mein. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gott wird es zulassen, wie bei Israel, um mich zu erziehen, um mich zum Kämpfer zu machen, um mich zur Persönlichkeit zu machen, um mich geistlich erwachsen zu machen, wird es zulassen, dass ich in Versuchung gerate, dass ich diesem Kampf ausgesetzt werde. Und erst wenn der Kampf einmal tobt, dann wirst du sehen, was du wert bist. Dann siehst du, was du wert bist. Vorher nicht. Du bist immer so stark, wie du in deiner schwächsten Sekunde bist, so stark bist. Schwächste Gliederkette, sagt, ist eine Aussage über die Kette. Du bist immer genauso stark, wie du in der schwächsten Sekunde deines Lebens bist. Und dann, wenn dann in der schwächsten Sekunde, Galater 5, 22 passiert, wenn dann die Früchte des Geistes kommen, dann bist du ein Riese im Reich Gottes. Und dann siehst du, was passiert. Galater 5, 7 bis 14. Entschuldigung, Epheser 5, 7 bis 14. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes besteht nämlich in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet also, was dem Herrn wohlgefällig sei. Und jetzt kommt wieder unser altes Anfangsthema. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum spricht er, wache auf, der du schläfst und steh auf aus den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das ist der Wandel im Licht. Das heißt, die Bibel sagt hier ganz klar, ich muss mich absondern, wenn er nämlich vor Kapitel 5, Abvers 5 lässt, da sagt er nochmal ganz klar, er wisst, dass kein unzüchtiger, unreiner, habsüchtiger Götzediener Erbteil hat im Reich Gottes. Wir müssen einfach diesen Kampf des Glaubens aufnehmen. Und das ist das, was man nicht begreift. Sobald man passiv wird, kommt's. Also ich kenne es von mir, sobald ich mich gehe lasse, mich selber bemitleide, passiv werde und nicht aktiv kämpfe, passiert's. Gut, ich bin perfektionistisch veranlagt. Wisst ihr, was bei mir halt passiert? Ich mache einen Fehler. Ich falle in der Regel immer über meine Fehler. Immer wenn ich einen Fehler mache oder mir irgendwas passiert, dann falle ich. Dann gehe ich in die Passivität rein. Also jetzt falle ich auf uns auf. Dann gehe ich rein in die Passivität. Und dann stritzt mich der Teufel und quält mich oft tagelang, weil ich einfach meinen Perfektionismus nicht verwirklichen kann. Ist aber falsch. So, du musst in der nächsten Sekunde, wenn irgendwas passiert, ein Fehler, musst aufstehen und dann kannst du das Glaubenskämpfen und sagen, jetzt erst recht. Entscheidend. Wie wird es fast eigentlich relativ einfach sein? Johannes 15, 1 bis 8, sie sagt ganz nüchtern, ganz sachlich, ganz einfach. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jegliche Schoss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr sollt schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Jetzt erklärt das ganz genau und sagt, wenn ihr in mir bleibet, in der Stellung in Christo, und die Stellung in Christo ist immer, seid männlich, seid stark, ist immer eine Haltung, wo man im Geist gewandelt, wo man Widerstand leistet, dann werde ich Frucht bringen. Werde ich passiv werde ich keine Frucht bringen und werde automatisch überrollt. Kolosser 2,6. Und ich denke, das ist ein Schlüsselvers. Ich habe den lange nicht einmal rot gehabt. Schon Schande. Inzwischen schon knallrot. Rot ist immer ganz wichtig. Kolosser 2,6. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und verbaut in ihm, befestigt im Glauben. Das ist genau so, wie ich mich bekehrt habe, mit der gleichen Entschiedenheit, mit dem gleichen Kampfgeist, soll ich praktisch auch wandeln. So soll ich den täglichen Kampf des Glaubens kämpfen, von morgens bis abends. Eingedenk der Tatsache aus Römer 6,6 wisst ihr nicht, dass er mit Christus gekreuzigt seid. Das heißt, der Sieg geht nicht von mir aus. In dem Moment, wie ich den Kampf des Glaubens aufnehme, folge ich ja letztendlich nur dem Herrn Jesus. Er hat den Kampf gegen den Teufel schon lang gewonnen. Er hat am Kreuz von Golgatha alle Finsternismächte besiegt. Und in dem Moment, wie ich den Kampf des Glaubens aufnehme, folge ich nur dem Lamme in seinem Sieg. Dass mir nicht eine falsche Idee kommt, das wäre meine Kraft oder mein Zusammenreißen, sondern ich folge bloß im Kampf von Herrn Jesus durch den Heiligen Geist. Und dann letztendlich, dann werde ich aber erleben, was hier im Galater 6,14 geschrieben steht. Von mir aber soll es fern, mich zu rühmen, denn allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Dann erlebe ich, dass das Kreuz wirkt. Das ist doch das Problem, dass die Gläubigen nicht mehr erleben, ich sage ausdrücklich erleben, dass das Kreuz und das Blut wirkt. Das ist das Problem. Das ist eine Theorie. Sondern es muss wirken, praktisch. Praktisches Wirken. Römer 6,11. Haltet euch dafür, dass wir für die Sünde tot sind, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Das heißt, ich muss aufstehen, egal was passiert ist. Wenn nochmal der Paulus in Ruhe anzählt. Denn Paulus ist schon was passiert. Und zwar, der Paulus wurde gesteinigt. Bei Paulus war es so, dass sie ihn praktisch rausgeschleift haben aus der einen Stadt. Und man hat schon gedacht, der ist tot. Und wenn man sich so gesteinigt hat, dann müsste man mal auseinandersetzen in Lexika oder so. Oh, ich bin der Ärmste. Und ich habe kein Haus, habe keine Heimat. Ich lebe als Wanderer. Es wäre schön, wenn ich irgendwo mich erholen könnte. Und wenn mich jemand bedauern würde und mir die Wunde ausdrücken würde, sie mit Öl salben würde. Weißt du was? So denkt der Mensch. Wisst ihr, was der Paulus macht? Haben wir mal erschüttert in der Apostelgeschichte. Die schleifen ihn in die nächste Stadt. Wisst ihr, was er macht? Er steht auf dem Marktplatz, predigt wieder. Im vollen Bewusstsein, dass ihm wahrscheinlich das Gleiche wieder passieren wird. Wisst ihr, das ist das, was ich meine. Geistlich dieser Kampf, egal was war, vorwärts. Sobald wir passiv werden, kippen wir in die Haltung rein, die es dem Teufel ermöglicht, in diese passive Haltung, die es dem Teufel ermöglicht, uns letztendlich dasselbe anzutun, was er da Israel angetan hat. Dann wird er uns nämlich vermischen. Das ist eine Kleinigkeit, uns zu vermischen, aber mit falscher Religion. Hebräer 11,1, das ist der Glaube, ein Beharren. Und da steht nicht Beharren, da steht Hypostasis. Ich lese euch mal vor, was Hypostasis heißt. Darunterstellen, Grundlage, Substanz, Stoff, Wesen, Eigenschaft. Das sich unterziehen, Standhaftigkeit, Standhalten, Wesen, Wirklichkeit, Zuversicht, man könnte auch sagen Realisierung, Verwirklichung. Das heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Beispiel, mir ist eine Sünde passiert. Wenn ich wirklich glaube, dann gehe ich zum Herr Jesus oder zum Vater im Himmel, bekenne diese Sünde, nehme das Blut in Anspruch und gehe vorwärts, wenn ich nie gesündigt hätte. Das ist ein Zeichen von Glauben, das ist Realisierung. Wenn ich wirklich glaube, dass die Leiden dieser Welt gar nichts sind im Vergleich zu dem, was der Herr Jesus mir bereitet hat in der Ewigkeit, dann gehe ich jedes Risiko in der Welt ein. Wenn ich sicher bin, vor Gott hat das richtig ist, dann gehe ich das Risiko ein. Wenn ich mir bewusst bin, dass der Herr alles dann letztendlich richtig macht und dafür zahlt. In Anführungszeichen. Wenn ich das nicht glaube, dann verwirkliche ich nicht. Der Unterschied ist, verwirkliche oder nicht verwirkliche, indem ich es nicht realisiere. Und das ist jetzt ein Problem. Sobald mit der passiven Haltung drin ist, so wie Israel drin war, wirst du nicht mehr verwirklichen. Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Ich könnte hundertprozentig sagen, dass jeder Gläubige, ich sage es mal fast primitiv, sofort feststellen kann, wo er steht. Gibt es eine ganz einfache Methode. Psalm 86,11. Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Elberfeld hat übersetzt es besser, einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Das heißt, ein geteiltes Herz, oder wenn die Passivität da ist, dann hat sie einen Zwillingsbruder. Und der Zwillingsbruder heißt fehlende Furcht Gottes. Du kannst immer dem, wenn du dich kontrollierst, wie du Furcht Gottes hast, kannst du immer kontrollieren, ob du passiv bist oder aktiv. Bist du aktiv, hast du immer Furcht Gottes. Bist du passiv, hast du nie. Das ist eine Regel. Also ich kontrolliere bei mir immer über die Furcht Gottes, wie ich gerade stehe. Wenn jetzt in Ruhe herguckt, gerade die Erfechtung aus Matthäus 4,1, dann seht ihr ganz nüchtern, der Teufel darf das beim Herr Jesus. Und der Teufel darf es auch bei mir und dir. Und der Teufel durfte es in Richter 3. Er durfte es, Gott hat es zugelassen. Der Vater hat es zugelassen, um zu prüfen. Und so wie Gott der Herr Jesus in die Versuchung geführt hat, indem er ihn ausgesetzt hat, so hat Gott hier Israel in die Versuchung geführt und so wird Gott mich und dich in die Versuchung führen. Das heißt, er wird uns diesen Dingen aussetzen und erst dann wird man sehen, was wir wert sind. Vorher nicht. Der Bibel steht, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, das heißt immer Geschwätz, sondern in Kraft. Das ist der Unterschied. Und sobald du in den Kampf hineinkommst, dann wird sich zeigen, was du für Kraft hast. Wenn die Kraft da ist, dann zeigt sich, was du wert bist. Und Israel hat den Fehler gemacht, dass sie passiv war, die hatte die Kraft nicht, die war teilweise nicht einmal leicht. So ein Unterschied war passiert. Mich wundert es heute nicht, was im Reich Gottes passiert, weil ich genau weiß, dass diese Kämpfe sich abspielen. Genau in der gleichen Ebene. Hosea 2,16. Darum sieh, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür und Hoffnung machen, dass sie das selbst singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie in dem Tage, dass sie aus Ägypten zog. Ich weiß oft vor. Wie macht Gott, dass die erste Liebe zurückkommt? Er führt sie in die Wüste, das heißt in den Kampf. Das heißt, er führt die Gläubigen in den Kampf. Und dort mittendrin, im Kampf, in der Wüste, gibt er dir den Weinberg zurück, das heißt das Arbeitsgebiet. Und dort mittendrin im Kampf macht er die Tür auf, dass das Unglückstal, das heißt nämlich Achor, dass das Unglückstal zu einer Hoffnung wird für dich. Und dann wirst du beginnen, wie in der ersten Liebe, Gott zu singen. Dann beginnst du wieder vorwärts zu gehen, geistig. Das ist das, was im Epheser 6, Vers 10 steht. Der Kampf des Glaubens. Ich komme natürlich von meiner Vergangenheit her, bin ich hier etwas belastet. Habt ihr Ritter jemals kämpfen sehen? Was meinst du, was passiert, wenn ein Ritter dasteht? Hat einen Helm auf, hat eine Waffenrüstung, hat ein Schild, hat ein Schwert, ist gestiefelt mit allem drum und dran, und der steht einfach passiv da, was dann damit immer. Hat man nicht, was der mit dem macht? Der macht den in 5 Minuten fertig, jeder andere. Der macht nichts, wie steht hier passiv, und haut er drauf, das ist überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wie der beginnt, das Schild des Glaubens hochzureißen, dann werden die Schläge ab. Sobald er Schwert des Geistes nimmt, schlägt er zurück. Der Brustpanzer schützt ihn, der Helm schützt ihn. Ihr begreift, die Füße sind geschützt. Sobald er aktiv wird und anfängt, nicht passiv, sondern aktiv zu kämpfen, in dem Moment hat der Gegner kaum noch eine Chance. Sobald er anfängt, passiv zu werden, nützt ihm selbst die Waffenrüstung nichts mehr, weil er dann kriegt er Schläge. Das ist das Problem. Wir müssen lernen, aktiv vorwärts zu gehen und aktiv zu kämpfen. Das haben wir keine Chance. 2. Timotheus 4,7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus. Den Lauf vollendet oder ausgereift, könnte man übersetzen, den Glauben bewahrt, hinfertig für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Wo das Wort Kampf steht, da steht im Griechischen ein Wort, von dem ist unser Fremdwort Agonie, Todeskampf abgeleitet. Man könnte es auch übersetzen, ein ringender Kampf, also kein leichter Kampf, sondern Kampf auf Leben und Tod, ein ringender Kampf, also etwas Brutales. Das heißt, Paulus sagt, ich habe diesen Kampf bis zum Schluss gekämpft. Aber Paulus war nicht so geistlich, dass er nicht mehr kämpfen musste. Das ist ja der Trugschluss. Wir haben immer den Trugschluss, dass man sagt, jetzt nur Stufe höher, dann bin ich geistlich in Sicherheit und dann ruhe ich aus. Strafang vom Ende. Kampf. Ich habe bei mir was festgestellt. Egal wie ich geistlich gehe, egal was ich mache, egal wie sehr ich gewachsen bin geistlich, egal was ich gemacht habe, wenn ich noch im größten Säge bin, ich habe etwas festgestellt, ist eigentlich erschüttert. Es ist so einfach und trotzdem so erschüttert. Wisst ihr, was brutal ist? Ich kann noch so ein Säge sein, kann noch so in der Kraft Gottes sein, egal was ist. Wisst ihr, was gleich ist, was ich nicht verändert habe? Mein Fleisch ist nicht anders. Ich falle mit aus der Haltung, geschwind das Fleisch, dann reagiert mein Fleisch genauso schlimm, wie wenn ich in der größten Lauheit rumhängen würde. Das Fleisch ist immer gleich. Und zwar aus dem Grund, weil das Fleisch nicht verändert wird. Das Fleisch wird nicht veredelt, sondern es muss gekreuzigt bleiben. Das heißt, ich muss kämpfen, aufstehen und dann ist das Fleisch ausgeschaltet. Ich muss die Erlösung im Glauben annehmen, dass ich mich für mit Christus gekreuzigt halte. Sobald ich passiv bleibe, kommt es. Das ist immer gleich schlimm. Hat überhaupt nichts zu tun mit deinem derzeitigen Stand. Sobald du ins Fleisch fällst, reagiert jeder gleich schlimm. Ein ganz wichtiger Punkt, Hebräer 12, 1-5. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was sagt die Bibel?
Bibel sagt, ich soll die Last, das heißt die Sorge und die Sünde ablegen, durchs Blut Jesu und indem ich im Glauben der Sorge widerstehe und dann mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufe, im Aufblick auf Jesus. Mit Ausdauer, nicht ein bisschen laufen, nicht ein bisschen kämpfen, wie ein Wettkampf. Und dann müssen wir sagen, mitte in dieser Haltung setzt dann ab Vers 6 die Erziehung Gottes ein. Und die Bibel dann letztendlich sagt, ich muss den Schluss lesen von Vers 11. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, das heißt diese Kämpfe, dünkt uns nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Hernach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, die dadurch geübt sind. Ist euch klar, was das heißt? Geübt. Das ist ein Dauerzustand. Ein Dauerzustand des Kampfes. 2. Korinther 7, 9 bis 11, da fällt der Punkt. 7, 9 bis 11. So freue ich mich jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, wohl aber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn gottgemäß seid ihr betrübt worden, so dass ihr in keinster Weise von uns Schaden genommen habt, denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat, das Trauern der Welt aber bewirkt den Tod. Das sagt die Bibel, die Betrübnis Gottes, wo mich Gott dämpft, wo mich Gott in die Anfechtung hineinstellt, wo mich Gott diesen Kämpfer aussetzt, bewirkt, wenn ich das mit Buße, mit einer richtigen Gesinnesänderung verbinde, bewirkt es letztendlich praktisch, dass ich in keinster Weise Schade nehme, sondern dass ich letztendlich geistlich aufblühe. Wenn er da lässt, dieses Produkt war beim Paulus 2. Korinther 7, 4, ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Trübsal. Plötzlich kommt geistlicher Sieg und Kraft. Aber ihr merkt ja, was ich draus will. Ich will bloß auf einen Punkt draus haben. Aktiv-passiv. Sobald wir passiv werden, passiert das Gegenteil. Sobald wir aufhören zu kämpfen, passiert das Gegenteil. Sobald du beleidigt bist, passiert das Gegenteil. Sobald du aufgibst, Sorgegeist kriegst, passiert das Gegenteil. Sobald du dich bemitleidest, passiert das Gegenteil. Sobald du der Sünde nachgibst, passiert das Gegenteil. Immer das Gegenteil. Sobald du aufstehst, mit der Sünde brichst, sobald du die Sorge wegjagst, sie auf den Herr wirfst, auf den Vater im Himmel, sobald du aufstehst, der geistliche Kampf kämpfst, im Geist wandelst, das Blut in Anspruch nimmst, das Kreuz in Anspruch nimmst, sobald du gehst, sobald du läufst, sobald du nachfolgst, kommt letztendlich, kommen diese Feinde keine Ahnung, kommen dir aus dem Weg. Das heißt, die werden weggeschlagen, regelrecht, und du gehst vorwärts. Bis wieder die Stunde Gottes kommt, wo wieder Versuchung kommt. Aber sobald du passiv wirst, kommt der Feind. Der Feind ist wie Sauerteig, der hält nie auf. Die Sünde, das Fleisch, der Teufel, die wartet nie drauf. Sondern die sind immer aktiv, die macht dir keine Ruhepause. Sondern die wartet drauf, dass du letztendlich, dass du müde, matt und schwach wirst und passiv wirst. Die wartet nicht, bis du stark bist. Sondern die greifen dich gerade an, wenn du elend bist. Wir müssen hier, ich sag's mal, lass mich mal so taub ausdrücken, wir müssen mit Todesverachtung lernen, diesen Kampf zu kämpfen. Weil es hat noch keinen Wert. 1. Korinther 10, 12. Darum, wer dünkt, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, er wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Wisst ihr, und in unserer heutigen Zeit, da druckt man Spruchkartlein und predigt die Gläubigen und sagt ihnen letztendlich, Gott wird es nie über dein Vermögen versucht werden lassen. Stimmt es? Wisst ihr, was dahinter steht? Dahinter steht, darum, das gehört dazu, darum flieht den Götzendienst. Und was ist, wenn du den Götzendienst nicht fliehst? Was passiert dann? Lässt du mal in Ruhe 1. Korinther 10 durch. Was dann passiert? Dann kommen sie, die Kananiter. Dann kommt der Rückschlag, dann kommt der Angriff und dann knallt's und dann passiert's. Dann bin ich plötzlich in der Verteidigungsstellung. Plötzlich fliegen die Kugeln. Plötzlich bin ich in einer Passivität und plötzlich greift mich Satan an. Flieht dem Götzendienst. Wieder aktiv. Flieht, kämpft, steht, wachet, betet. Scheiß Befehl. Die Lehre, dass man keine Werke tun soll, ist richtig. sondern Gott wirkt die Werke durch den Heiligen Geist. Aber die Lehre, passiv darauf zu warten, dass der Herr die Werke wirkt, die ist auch vom Teufel, das ist auch sich. Das ist immer aktives Gehen mit dem Herrn, das letztendlich bewirkt, was los ist. Und dann 1. Korinther 10, 23, wieder etwas Wichtiges. Es ist alles erlaubt, aber es nützt nicht alles. Es ist alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen lernen, dass wir viele Dinge dürfen und sie trotzdem nicht tun, weil es nichts nützt oder uns nichts bringt, geistlich. Man denkt immer, was darf ich, was darf ich nicht. Es gibt auch Dinge, die man darf, die man trotzdem nicht tut, weil sie nichts bringen. Weil sie geistlich bloß schadet. Und über diese Dinge, wo man Dinge, die letztendlich erlaubt sind, aber unnütz sind, die letztendlich, so wie es in Altdeutsch heißt, nicht frommen, das heißt nichts nützen, über diese Linie kommt man nämlich auch in die Passivität rein, indem man sich mit Zeugs auseinandersetzt, das keinen Wert hat. Philipper 1, 9 bis 11. Ich habe jetzt wieder einen Brief daheim. Ich kenne den Mann nicht, scheint ein lieber Bruder zu sein. Er versucht mich verzweifelt zu überzeugen. Jetzt schon mehrmals mit mehrseitigen Briefen, schade für die Zeit, versucht er mich zu überzeugen, dass der Urtext vom Neuen Testament nicht griechisch ist, sondern aramäisch. Ich muss sagen, lieber Mann, wenn ich die Sorge hätte, dann wäre es mir elend wohl. Ich habe andere. Philipper 1, 9 bis 11. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde. Jetzt heißt es, in Vollerkenntnis und allem Empfindungsvermögen, damit ihr zu prüfen vermöget, worauf es ankommt. Warum? Dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Ehre und zum Lobe Gottes. Dass wir lernen, praktisch zu erkennen, auf was es ankommt. Bei Israel, in unserem Text, wäre es darauf angekommen, sich nicht zu vermischen, die Völker zu vertreiben. Und in dem Moment, wie sie das nicht getan haben, wie sie passiv waren, diese Völker gegenüber, sind sie zu Fall gekommen. Das war dort drin. Hebräer 12, 12 bis 17. Darum recket wieder auf die schlaff gewordenen Hände und ihr lärmt den Knien, tut gerade Tritte mit euren Füßen, damit das Lärmen nicht abweiche, sondern vielmehr geheilt werde. Jaget nach dem Frieden mit jedermann unter Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird, und sehet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache und viele dadurch befleckt werden. Dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gemeiner Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er den Segen mit Tränen suchte. Das sagt die Bibel. Letztendlich, du musst kämpfen. Esau war müde. Esau war so müde vom Alltagskampf, dass er das geistliche Erstgeburtsrecht für nichts verachtet hat und für ein Linsengericht verkauft hat. Und viele Gläubige verkaufen ihr Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht. Das ist ja elend. Und dann wunderst du dich, wenn der Segen Gottes weggeht und hinterher versuchst, krampfhaft das Segen Gottes wieder zu kriegen. Und dann kriegst du nicht mehr. Schau, Tatsache. Es gibt Schlachten, die bleiben verloren. Ich habe ein paar Schlachten, die habe ich nie mehr gewonnen im Nachhinein. Die habe ich einmal verloren für alle Zeit. Ich habe schon mal erzählt. Ich hatte mal einen Bereich, ich weiß halt nicht mal mehr, was war. Was war gut. Ich habe einen Bereich gehabt, wo mich der Herr 1, 2, 3, 4, 5, 10 Mal gemahnt hat. Zu Deutsch, tu Buße, bring es in Ordnung, lass das, geh anders vor. Ich habe immer gesagt, Herr, später. Ich habe nicht gesagt nein, ich habe gesagt später. Eines Tages ist was ganz Seltsames passiert. Plötzlich hat mir Gott Ruhe gelassen. Das heißt, der Heilige Geist war betrübt, er hat sich zurückgezogen. Er hat mich nie mehr bis heute den Punkt gemahnt. Ich habe zum Herrn zeitweise geschrien, ich habe bloß nur einen Wunsch, dass du mir das wieder lebendig machst. Das war in der Anfangsphase danach, dass ich hier Buße tun kann. Bis heute vorbei. Bis und das gibt's auch. Na, ich bin nicht ungestraft passiv. Das sieht man hier ganz klar. Da kommen zerstörerische Kräfte. Die Bibel sagt, steh auf! Man muss kämpfen. Es geht nicht anders. Ich muss aufstehen, geistlich. Das sagt, damit das Lärmen nicht abweiche, sondern vielmehr geheilt werde, dass deine Schwäche weggeht, geistlich, dass du stark wirst. Das ist was noch schlimmer. das heißt nicht immer so Tage nach der Heiligung mit jedermann und im Friede. Also der Heiligung persönlich und im Friede mit jedermann, dass ich letztendlich vor Gott bestehe. Offenbarung 2, 14 bis 22. Aber ich habe etwas Weniges gegen dich, dass du da selbst solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welcher den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Kinder Israel zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich bald über dich und werde mit ihnen Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, will ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Wenn er dann weiterlässt, dann kommt Thyatira und dann sagt er ganz einfach, 20, weil du das Weib Isabel gewähren lässest. Wisst ihr, was es ist? Passivität. Du lässt gewähren, du lässt es zu. Eure Gemeindearbeit, du lässt Linie zu und dann kommt letztendlich der Rückschlag. Und da hat Gott bloß ein Mittel, er sagt, tu Buße. Das heißt, wir müssen lernen, Buße zu tun, an dem Punkt, wo man passiv wird. Sowohl gemeindlich wie auch geistlich, vom Normalen her. Der Weg geht so, erkenne, bekenne, fleißig sei, Buße zu, auf die Stimme des Herrn höre, Tür auftun, letztendlich, und dann passiert, so wie es nachher, ja, der hier Thyatira, wer dann auf der anderen Seite halt, das ist falsch, ja. Hier gehört nur Ding dazu, Offenbarung 3, ab 14 bis 22. Und dann siehst du Laodicea, dann siehst du letztendlich, dass dort genau das Gleiche war, die waren passiv, die haben gesagt, wir haben es nicht nötig, wir haben alles, wir sind nicht kalt, sondern wir sind heiß, die Wirklichkeit war lau, die war vermischt. Und dann siehst du letztendlich, wie Gott ihnen einfach den Weg aufzeigt, den Weg, den du vor Kapitel 2 bis Kapitel 3 Ende die ganze Zeit siehst, wo Gott immer wieder sagt, praktisch du als Einzelner musst Widerstand leisten. Er zeigt auch hier ganz klar in dem Kapitel, dass du manchmal nichts mehr verheben kannst. Und das, was zum Beispiel hier, wenn du es einmal siehst, was nüchtern immer wieder gerügt wird, was heißt, lass gewähren. Wo du sagst, ich lass die einfach gewähren, ich lass die Isabel gewähren, letztendlich, ich lass die Nikolaitin gewähren, ich lass die Laodicea gewähren, ich lass das alles zu in meinem Leben. Und dann werde ich lau, dann werde ich vermischt. Sobald ich vermischt werde, kriege ich geteiltes Herz, werde passiv und die Kräfte kommen zurück und ich gehe dann letztendlich kaputt. Am Schluss von Laodicea, in Kapitel 3, in Vers, ich denke, es ist Vers 20, Mitte, heißt es, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen, das Spätabendmahl. Das heißt, das Ziel Gottes ist, dass ein Gläubiger beginnt zu kämpfen und dann kommt das Abendmahl. Und das Abendmahl steht fürs Blut und das Abendmahl steht für den gebrochenen Leib, fürs Kreuz. Dann beginnt der Gläubiger plötzlich zu begreifen, dass Blut für seine Sünde ist, das Kreuz für seine Sünde Natur, dass er nur aufstehen muss und diese Kräfte in Anspruch nehmen muss und dann kann er kämpfen. Dann kann er den Kampf des Glaubens kämpfen. Wisst ihr, ein deutsches Problem. Ich weiß nicht, ob euch je aufgefallen ist in der Bibel, dass das geistliche Leben immer mit der Natur verglichen wird. Ist euch mal aufgefallen, wie die Natur geht? Die geht immer über Erneuerung. Ich habe so einen alten Fliederbaum, wenn ich dem zum Beispiel im Herbst die Äste absäge oder die vertrockneten Dinger wegschneide, dann kommt es im nächsten Jahr besser, ist klar. Das heißt immer Erneuerung, auch Beschneidung. Alles, was Gott tut, er will erneuern. Und in Offenbarung 21, Vers 5 heißt es, da sprach zu mir, schreibe, denn dies ist wahrhaftig und gewiss, und davor steht, sieh, ich mache alles neu. Gott macht im Prinzip alles neu. Das heißt, bei einem Gläubigen muss eine dauernde Erneuerung geschehen. Ein dauerndes Aufstehen. Ein dauerndes Beginnen des Kampfes. Ein dauerndes Vorwärtsgehen. Und wo das der Fall ist, da ist letztendlich Gott am Werk und dann macht Gott wirklich bei mir, sagen wir mal, das geistliche Leben neu. Sobald aber jemand passiv ist, wird Gott nichts tun. Gott wird dich nicht anschucken. Sondern Gott wird dich höchstens mahnen, durch den Heiligen Geist das zu tun. Aber aufstehen musst du selber. Da denkt an Elia musste auch selber aufstehen. Ist nichts passiert. Hosea 14,2. Hosea ist ein typisches Buch, das genau die Problematik beschreibt. Es sagt zum Beispiel, Hosea 14,2, Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist gefallen durch deine eigene Schuld. In der Regel sind wir selber schuld, wenn wir in diese Haltung hineinkommen. Israel war selber schuld. Das ist nie jemand anders schuld, sondern ich immer selber schuld. Hosea 11, Vers 4. Mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und ließ sie gemütlich fressen. Es ist oft das Ziel Gottes, wenn er mir die Weide anbietet, wo er mir das Geistliche anbietet, das Ziel Gottes, diese Seile der Liebe, die mir aus dem Elend rausholen. Wollt, wisst ihr, wo Gott hinzieht? Hosea 10, Vers 12. Flüget einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis dass er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Das ist der entscheidende Punkt, der Neubruch. Wisst ihr, was Neubruch ist? Aufbrecher, aufstehen, der Kampf des Glaubens zu kämpfen, Passivität zu beenden, vorwärts zu gehen. Und wenn du dann 2. Korinther 4, 16 nimmst, der Paulus als Musterbeispiel, dann siehst du etwas Erschütterndes. Und zwar, er sagt hier, darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitig und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist genau der Gegensatz zu Richter 3, Vers 5. Dauernde Erneuerung. Und sobald der Gläubiger nicht mehr dauernd erneuert wird, nicht aufsteht, nicht kämpft, nicht vorwärts geht, passiert automatisch Passivität. Je mehr Passivität kommt, je mehr kommt der geistliche Tod und je mehr gehen wir dann rückwärts. Wisst ihr, ich möchte schließen mit einem Satz, der mich sehr erschüttert hat, in Prediger 9. Prediger 9, Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Alles, was wir geistlich tun sollen, sollen wir von ganzem Herzen mit ganzer Kraft tun. Wenn er das Richter, dieses Elend im Richter ansieht, dann wäre es relativ exakt. Wäre Israel hingegangen im Kapitel 2, und schon in Kapitel 1, fängt ja 1 praktisch Vers 21 an mit Benjamin. Wenn Israel begonnen hätte, schon dort von ganzem Herzen und von ganzer Seele diese kananitische Linie zu vertreiben, wäre gar nichts passiert. Aber sie haben diese kananitische Linie passiv ertragen. Und jetzt müsst ihr mal sehen, was das für einen Abstieg gibt. Jedes Mal, wenn sie ein Stück ertragen haben, ging es mit diesem Volk ein Stück weiter bergab, bis sie am Schluss dann so weit sind, dass Gott sagt, so, jetzt ist schon mal ein Stück Gnade vorbei, jetzt behältst du diese Kananiter. Und diese Kananiter werden genau zum Fallstrick. Und es kann sein, dass Gott in deinem Leben und in meinem Leben einfach Dinge übrig lässt, das ist dann dein Fallstrick, das ist dein Elend. Aber die Lösung wäre gewesen, aufzustehen, nicht passiv zu sein, sondern aktiv den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Er sagt hier, sie müsse die Kriegsführung lernen. Es hat eine Generation, es hat ein Volk, das nicht kämpfen kann. Das ist unser Problem. Das heißt, zusammenfassend, wir müssen selber wieder lernen, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und müssen den jungen Gläubigen, jetzt ich meine nicht nur jung im Sinn vom Alter, sondern auch den frisch Bekehrten, wir müssen ihnen beibringen vor der ersten Stunde, wie man den Kampf des Glaubens kämpft. Wenn wir das tun, dann wird die Erneuerung Gottes die ganze Zeit da sein und dann werden wir die Kananiter vertreiben, dann wird es nicht gehen wie im Buch Richter. Das ist das Ziel, dass uns nicht so geht. 1. Korinther 10 sagt, lernet, dass euch nicht so geht wie denen. Ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, möchte einfach danken für dein Wort, dass du uns so klar machst, dass es letztendlich Zeit ist, aufzustehen und der Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wie der Paulus gesagt hat, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft. Dank dir, dass du im Kreuz von Golgatha alles getan hast mit deinem vergossenen Blut und mit deinem gebrochenen Leib, dass wir diesen Kampf kämpfen können, dass wir letztendlich nur auf dein Opfer reagieren, aber dass wir aufstehen müssen und dir dem Lamme folgen. Wohin du gehst, wohin du uns führst. Ich bitte einfach, gib uns Gnade, geöffne die Augen des Herzens durch deinen Heiligen Geist, dass wir es begreifen, dass wir nicht passiv sein dürfen, sondern aktiv sein müssen, dir dienen, der Kampf des Glaubens zu kämpfen. auf das du letztendlich mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.